Ja, meine Predigttext befindet sich in Römer 8, ab Vers 14 bis 30. Ich möchte es einmal vorlesen, dann könnt ihr gleich auch mitlesen und danach möchte ich uns helfen, diesen Text besser zu verstehen. Das ist nicht diese typische Predigt, man hat ein Thema, man sucht dafür die Bibelverse aus, sondern man hat einen Text und die Bibelthemen werden uns ins Auge springen. Ab Vers 14, Römer 8. Alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er macht euch vielmehr zu Gottes Kinder. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Vater, lieber Vater. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seinen Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir zurzeit erleiden, nichts ist. Verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken möchte. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal vom Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung leidet und stöhnt, wie eine Frau in den Geburtswehen. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist aus Anfang des neuen Lebens geschenkt hat, warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Leben von aller Vergänglichkeit befreit. Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten, obwohl wir schon gerettet sind. Hoffen aber bedeutet noch nicht haben. Denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Hoffen wir aber auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf. Und dabei hilft uns der Geist Gottes in alle unsere Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollten, damit es Gott gefällt? Deshalb tritt der Geist Gottes für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie er sich nicht in Worten fassen lässt. Und Gott, der unser Herzen ganz genau kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn der Geist vertritt uns im Gebet, so wie Gott es für alle möchten, die zu ihm gehören. Das eine aber wissen wir. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinen Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Und wenn Gott dafür bestimmt hat, den hat er auch in seine Gemeinschaft berufen. Wen er auch berufen hat, den hat er auch von seiner Schuld befreit. Und wen er von seiner Schuld befreit hat, der hat schon im Glauben Anteil an seiner Herrlichkeit. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, von ganzem Herzen danke ich dir für all das, was in diesem Text hier drin steckt. Es ist unfassbar viel. Und ich möchte bitten jetzt, dass du zu uns redest und uns dort abholst, wo wir sind. uns genau das gibst, Herr, was wir brauchen. Ermutige du uns, ermahne uns, fordere du uns heraus und gib uns Trost. Denn das ist das Wahnsinnige an dein Wort, dass all das da drin ist und noch viel mehr. Rede du, Heiligen Geist, zu uns durch dein Wort. Amen. Amen. Nochmal zurück zu Vers 14. Alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er macht euch viel mehr zu Gottes Kinder. Und jetzt können wir zu Gott kommen und sagen, aber Papi, lieber Papi. Viele von uns, die eine Bekehrungserlebnis gehabt haben, eine deutliche Hinwendung zu Jesus Christus, und ich spreche von all die, die nicht unbedingt Gemeindekinder waren, die haben so eine Vorher-Nachher-Geschichte. Und die meisten von uns, die diese Bekehrung erlebt haben, aus einem nicht-christlichen Umfeld hin zu einem christlichen Umfeld, können vieles mit diesem Vers anfangen, aus der Sklaverei heraus in ein Leben, der wirklich mit Jesus Christus so ist. Es gibt allerdings einige von uns, die wirklich irgendwie aufgewachsen sind im Glauben, die vom Anfang an dabei waren, die immer mitgelaufen sind, und es gab nie eine sündige Zeit in der Welt, sondern man war einfach dabei und man hat Jesus vom Anfang an auch geliebt und ging diesen Weg mit Jesus. Und es ist auch gut, dass es beides geben darf. Nun, das Erste, was man immer wieder bedenken muss, ist, dass diese Bibel, was wir haben, geschrieben wurde auch an Christen der ersten Generation. Das heißt, das sind Menschen, die sich bekehrt haben aus dem Judentum oder aus dem Heidentum heraus in das christliche Leben hinein. Kaum ein Brief im Neuen Testament wurde an Christen geschrieben, die schon 30, 40, 50 Jahre dabei waren. So dass es keine zweite oder dritte Generation von Christen geben könnte. Aber die, die dieses Verwandlung erlebt haben, die wissen ganz genau, was es heißt, damals und heute. Aber alle von uns, egal welche Vergangenheit wir haben, wir können alle etwas daraus hier lernen. Nämlich, wie sieht's aus als Kind Gottes? Werden wir von dem Geist Gottes regiert? Erleben wir, wie der Geist Gottes uns führt, uns leitet? Welchen Raum hat der Heilige Geist in unserem Leben? Erleben wir, dass der Heilige Geist uns hinbringt zum Vaterherz Gottes, wo wir zu ihm sagen können, Papi, lieber Papi, ist Gott zu unserem Vater geworden, der alle unsere Bedürfnisse kennt und auch stillen möchte? Oder sind wir noch in eine gewisse Sklaverei gefangen? Vielleicht ist das dieses Leistungssklaverei. Ja, Gott wird mich lieben, wenn ich genug für ihn so tue. Quatsch. Dein Papa liebt dich, dein himmlischer Vater liebt dich, egal was du leistest. Die Geschichte vom verlorenen Sohn macht es so deutlich. Der verlorene Sohn nahm alles, was er am Erbe zustand, die Hälfte des Geldes des Vaters, ging weg, hat das ganze Geld vergeudet, hat mit Schweinen gelebt, diese unreine Tiere von den Juden, kam zurück und sagte, ich bin nicht würdig, dein Sohn zu sein, ich möchte nur als Tageslohner hier bei dir arbeiten dürfen. Und der Vater sagt, der Sohn, der verloren war, ist wieder am Leben. Hier, hol ihm einen Mantel, hol ihm einen Ring, wir werden einen großen Fest feiern. Ich nehme ihn an, so wie er ist. Ohne dass er überhaupt etwas leisten konnte, wurde es so angenommen. Und immer wieder nimmt Gott uns an, wie wir so sind. Und der Heilige Geist möchte diese Angst, was in unserem Herz da ist, manchmal wegnehmen. Uns hinführen in einen Ort, wo kein Angst herrschen kann. Ganz nah an Gottes Vaterherz. Denn Vers 16 sagt, Gottes Geist gibt selbst uns diese innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Und als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seinen Erben. Gott hat uns etwas versprochen, eine Erbschaft, was heute jetzt schon beginnt, wo Gott uns segnen möchte. Und ich würde gerne einfach mal die Predigt da enden und sagen, das war's, Dankeschön, tschüss. Aber leider steht etwas da. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Ich kann kein Evangelium predigen, wo alles nur perfekt läuft, wo alles glatt ist, wo alles nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das finde ich nicht. Ich finde immer, wenn Gott sagt, ich segne euch, ich gebe euch meinen Frieden, dann gleich danach kommt der zweite Teil und sagt, ja, und wenn ihr leidet. Denn wir leben in einer gefallenen Welt. Eine Welt, der nicht immer dafür bekannt ist, für uns zu sein. Eine Welt, der immer wieder dazu auch gestrebt ist, unsere Werte, Maßstäbe und Lebensstil nicht unbedingt zu fördern. Und Paulus macht das hier ein bisschen deutlich. Er beschreibt es anders, als ich das beschrieben hätte, aber wir empfinden etwas da drin, was dieses Spektrum, der Ausmaß von dieses Leidens deutlich macht. Indem er sagt, denn jetzt hier Vers 18, ich bin ganz sicher, dass alles, was wir zurzeit erleiden, nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken möchte. Psychologisch ausgedrückt, kurzzeitiges Leiden für langfristiges Belohnung. Das ist genau das gleiche Problem, was ich habe, wenn ich mein Stückchen Schokolade nicht esse, damit ich abnehmen kann. Ja, also was möchte ich? Ein kurzzeitiges Belohnung haben, kurzfristig was haben oder langfristig was haben? Wir werden kurzfristig hier unten leiden dürfen. Aber langfristig, in der Ewigkeit, wird Gott uns was geben, was wir uns gar nicht vorstellen können von seiner Herrlichkeit. Und deshalb sagt er als nächstes, die ganze Schöpfung, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig und voller Hoffnung auf diesen Tag. Ein Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Jesus Christus wird zurückkommen. Jesus Christus wird zurückkommen, um uns, seine Gemeinde, zu sich zu holen. Wird es heute sein? Wird es morgen sein? Kann ich nicht sagen. Aber er wird das tun. Und das ist unsere Hoffnung, diese Sehnsucht, was wir haben. Und da frage ich mich, wenn der Heilige Geist unser Herz regiert, dann entsteht automatisch eine Sehnsucht danach, dass Jesus Christus wiederkommt. Und wie ist das mit unseren Sehnsucht? Nach Erlösung. Nach Vervollständigung. Nach einer Ewigkeit mit Jesus zu verbringen. Die meisten von uns, ich auch inklusiv, wir machen unser Alltagstrott. Und man ist irgendwie da drin und man macht seine Routine und man bewältigt irgendwie einen Tag, eine Woche, einen Monat nach dem anderen. Aber es hat nicht dieses Ewigkeitsperspektive da drin, diese Sehnsucht auf das, was kommen wird. Herr, komme bald! Herr, komme! Aber das ist das, wonach die Schöpfung sich sehnt. Das ist nach, wonach Gottes Geist sich sehnt. Das ist, wonach Gottes Gemeinde sich sehnt. Eines Tages vereint zu sein mit Christus als Braut und Bräutigam. Das ist unsere Bestimmung. Wir haben eine Hoffnung. Gott hat uns diese Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal vom Tod und Vergänglichkeit erlöst. Und wir werden zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Und wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung leidet und stöhnt, wie eine Frau in den Geburtswehen. Jesus benutzt dieses Bild von einer Frau mit den Geburtswehen immer wieder, wenn er von seinem Wiederkommen spricht. Dass es dann sozusagen Wellen geben wird, in denen Dinge geschehen wird. Und dann wieder nichts. Und dann wieder eine Welle. Und wieder nichts. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ab und zu mal denke ich, oh wow, viele Erdbeben, dann weniger. Viele Katastrophen, dann weniger. Und immer wieder, so werden die Zeiträume dazwischen kürzer und kürzer und kürzer. Vielleicht leben wir wirklich in dieser Endzeit, wo vieles, von dem Jesus dann gesagt hat, wird dann so kommen. Aber es gibt dieses immer wieder und dann weniger. Aber genau so ist das, was Jesus beschrieben hat. Paulus ändert jetzt hier seinen Blick. Nicht mehr auf die Schöpfung, nicht mehr auf Vergänglichkeit, nicht mehr auf Leiden, sondern er sagt, Vers 23, aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, wir warten volle Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Leib von aller Vergänglichkeit befreit. Wir können nur hoffen, wir können nur warten. Aber was heißt hoffen? Hoffen heißt noch nicht haben. Worauf hoffen wir? Worauf glauben wir? Worauf vertrauen wir? Auf das, was wir noch nicht haben. Wir können es vielleicht schon riechen, aber noch nicht erleben. Und genau in diese Spannung, in diese zerfallene Welt zu sein, in dem Gott uns versprochen hat, dass wir seine Erben sind und dennoch leiden, ist diese Herrlichkeit, was wir eines Tages erleben werden. Und in diesen Spannungen leben wir. Und wie kommen wir damit zurecht? Wie klären wir dieses mit Gottes Hilfe? Und da kommt diese bekannte Verse, denn aus Vers 26, und dabei hilft uns Gottes Geist. Und dabei hilft uns Gottes Geist in alle unsere Schwächen und Nöten. Da, wo wir Krankheiten haben, da, wo wir schwach geworden sind, da, wo altersbedingte Schwäche da ist, da, wo vieles uns einfach das Leben schwer macht, wie kommen wir damit zurecht? Da ist Gottes Geist. Der Gottes Geist, der in unserem Herzen regieren soll, der uns immer wieder dieses Gewissheit schenkt, seine Kinder zu sein. Und wenn es so weit ist sogar, dass wir nicht wissen, wie wir beten können, dann dürfen wir bitten, dass der Heilige Geist für uns eintritt. Jeder, der diese Gabe vom Zungensprachen hat, dürfte schon erleben, wie befreiend und wie schön und aufbauend es ist, einfach, dass Gottes Geist durch einen so betet. Wir haben manchmal die Worte einfach nicht. Aber Gott, der unser Herzen genau kennt, er weiß genau, wie der Geist für uns beten soll. Denn der Geist vertritt uns im Gebet. So wie es Gott das möchte. Wenn wir diese Gabe nicht haben, dann dürfen wir darum bitten, dass Gott uns diese Gabe schenkt. Dass der Heilige Geist mehr Raum in unser Leben einnimmt. Und auch uns diesen Zungengaben schenkt, sodass wir beten können in diesen Geist. Aber auch wenn wir diese Gabe nicht haben, können wir trotzdem einfach vor Gott stehen. Vielleicht sitzen, vielleicht sogar liegen und bitten, Herr, dein Wort soll aus meinem Mund kommen. Bitte, Herr, lass einfach die Worte, die ich sprechen kann. Und vielleicht sind das einfach nur Seufzer, wo wir einfach, Herr, du weißt. Und er weiß, genau wie du es meinst. Diese Spannung zwischen Herrlichkeit und Leiden, in dem wir leben, in dem der Heilige Geist uns dabei unterstützt, in dem der Heilige Geist uns dabei trägt. Da kommt denn dieser sehr bekannte Vers, Vers 28. Das eine aber wissen wir. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Alle Dinge dienen uns, die, die Gott lieben. Aber Herr, wie kann das so sein? Wie kann der Krebs in meinem Leben gut sein? Wie kann die Scheidung, die Eheprobleme oder die Probleme in der Schule oder die finanzielle Sorgen, wie kann das gut sein? Im Nachhinein werden wir vieles erkennen können, wie Gott gerade eben diese Dinge benutzt hat, um vielleicht uns zu verändern dass wir Jesus ähnlicher werden. Ich muss immer wieder zurückgehen zu Vers 17. Da steht, und leiden wir mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Denn das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Auch wenn wir leiden, werden Gottes Geist unser Leben regiert. Wenn wir Gott lieben, ihn ehren, mit allem, was wir sind, alles, was wir haben, denn Gott verwandelt das, was andere Menschen uns böse tun wollten, in etwas, was gut ist. Und dieses gilt, diese Gewissheit, dass Gott das zum Besten nutzen wird, für alle, die nach Gottes Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Mona und ich, wir waren letzten Samstag oben in Friedrichstadt. Friedrichstadt wurde da gegründet von Friedrich III. Und es wurde nach ihm genannt. Und da war Religionsfreiheit. 7 verschiedene religiöse Gruppen waren untereinander, inklusive eine Gruppe, es hieß die Remonaten, Remonstranten. Also nicht Demonstranten, sondern Remonstranten. Und ich sagte, okay, gut, ich kenne mich ein bisschen mit Religionsgeschichte aus, aber davon wusste ich nichts. Und dann muss ich erstmal mich schlau lesen und die Stadtführerin erzählte, dass es in Holland einen Streit gab über dieses Thema Erwählung, Prädestination. Hat Gott uns vorherbestimmt, etwas zu tun oder nicht? Und es ging sogar so weit in Holland, dort in die kalvinistische, reformierte Kirche, dass die Leute sich anfingen, sich gegenseitig umzubringen. Ton, oder? Religiöse Meinungen, dass es wirklich so weit kam, dass da wirklich Blut geflossen ist. Hat Gott einen vorherbestimmt oder nicht? Und diese Gruppe hier oben, die auswandern mussten, dürften, wie auch immer, haben gesagt, Gott hat die nicht vorherbestimmt. Eine Prädestinationslehre, wo alles von Gott vorher ausgesucht ist. Nun, das ist etwas, worüber die Theologen bis heute sich noch ein bisschen die Köpfe heiß reden. Hat Gott alles vorherbestimmt oder hat Gott das nicht, dass wir eine eigene freie Wille haben? Oder weiß nur Gott das alles, weil er sowieso unabhängig ist von Zeit und Raum? Oder wie ist das? Auf jeden Fall hat Gott dich bei deinem Namen gerufen. Du bist seins. Jeder Mensch hier hat dieses Geschenk von Gott bekommen, seinen Geist zu empfangen bei der Bekehrung. Ist Gott so unfair, Leute zu erwählen und andere nicht? Meine Vorstellung von Gott ist das nicht. Meine Vorstellung ist, dass jede Person wirklich eine freie, unabhängige Entscheidung treffen kann, für oder gegen Gott. Gott hat uns erwählt. Und wen Gott nämlich auserwählt hat, Vers 29, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinen Sohn ähnlich zu werden. Ich frage dich, hast du ein paar Ziele für dieses Jahr vielleicht aufgeschrieben? 1. Januar eignet sich immer wieder dafür, Ziele aufzuschreiben. Ich habe 13 Ziele für dieses Jahr aufgeschrieben. Und ich muss ehrlich bekennen, eine von meinen Zielen war nicht, Jesus ähnlicher zu werden. Ich habe es anders formuliert, aber in ein paar verschiedene Bereiche meines Lebens ein bisschen zu wachsen. Aber ich frage uns und mich nochmal neu, ist das unser Bestreben? Oder ist unser Bestreben, nur irgendwie durch den Tag hindurchzukommen? Ich gehe zurück zu der Schöpfung, sehnt sich danach, eines Tages in dieser Herrlichkeit dazu sein. Und die Zeit, was wir haben, bis Jesus zurückkommt, ist dafür da, damit Gott uns formen kann, damit er uns verändern kann, damit wir Jesus ähnlicher werden. Und leider muss ich mitteilen, dass da, wo Gott uns am meisten verändern kann, ist nicht, wo alles gut läuft, sondern es ist gerade eben da, wo es ganz schön schief läuft, wo es Krisen, wo es Probleme gibt, wo wir am Ende unseres Lateins sind, wo wir endlich Gott anbeten, Herr, Hilfe, ich kann nicht mehr. Und da, in diesem Moment, merken wir die größten Veränderungen an unserer Persönlichkeit, unser Charakter, unsere Gewohnheiten verändern sich. Wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, dann wird Gott Dinge in unser Leben geschehen lassen, damit er uns verändern kann. Vers 30 sagt, und wen Gott dafür bestimmt hat, den hat er auch in seine Gemeinschaft berufen. Liebe Geschwister, wenn Krisen in unser Leben hineinkommen, dann gibt es nichts Besseres, als fest eingebunden zu sein in eine Gemeinschaft. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man versucht, den Sturm ganz alleine zu überleben. Dann fällt man hin. Aber wer ist da, um einen wieder aufzuheben? Niemand. Aber in der Gruppe ist es so, dass wenn jemand hinfällt, ist der andere da, um den wieder auf die Füße zu helfen. Oder den zu stützen. Oder und die Arme zu greifen. Oder mit ihm diesen Weg zu gehen. Oder mit ihm zu weinen. Oder mit ihm zu lachen. Oder mit ihm zu trauern. Das ist so wichtig, dass man so einen Hauskreis hat, dass man eine Gemeinschaft hat, dass eine Gruppe da ist, mit der man sein Leben miteinander teilt. Denn dazu hat Gott uns berufen. Nicht als einzelnen Christ durch die Gegend zu gehen, sondern Teil einer Gemeinschaft zu sein. Und wenn er auch berufen hat, weiter in Vers 30, den hat er auch von seiner Schuld befreit. Wie oft klagt uns unser Gewissen an? Aber damals hast du das und das getan. Wie kann Gott dich gebrauchen? Und da dürfen wir die Dinge ans Kreuz bringen und dort lassen. Natürlich der Ankläger, der Teufel wird immer wieder das hervorholen und sagen, du hast. Und wir dürfen sagen, ja, und Gott hat es vergeben. Es ist am Kreuz, tiefste Stelle des Meeres, so weit der Osten vom Westen ist, ausgelöscht, ausradiert. Vergeben. Denn er hat uns von unserer Schuld befreit. Und wen er von seiner Schuld befreit hat, der hat schon im Glauben Anteil an seiner Herrlichkeit. Gottes Herrlichkeit möchte in uns sichtbar werden, weil wir Gottes Kinder sind. Er möchte, dass wir wie seine Erben leben. Er möchte, dass sein Geist in uns regiert. Er möchte gerne, dass unser Gebetsleben davon geprägt ist, vom Heiligen Geist. So dass, wenn wir in Schwierigkeiten hineinkommen, dass er uns hindurchtragen kann. Er möchte gerne, dass wir in der Gemeinschaft mit anderen Christen eingebettet ist, damit wir durch Schwierigkeiten hindurchkommen können. Und damit wir Schleifsteine haben, die uns formen in seinen Namen. Das alles steht hier in diesen Texten, viel, viel, viel mehr. Ich möchte uns ermutigen, nochmal diesen Textstelle einfach zu Hause vielleicht nochmal zu lesen und nochmal Gott persönlich zu fragen, Herr, was hast du für mich da drin? Ich lese noch einmal Vers 14. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Ihr seid Kinder Gottes. Nun lasst uns leben wie Königskinder, die Gott berufen hat in seine Herrlichkeit. Anteilig mit seinem Leid, was wir in dieser Erde haben werden, aber durchdrungen von seinem guten Heiligen Geist. Erlöst, voller Hoffnung und dennoch Teil dieser Welt. Gott hat alles, was in unserem Leben geschehen wird, zugelassen, damit er es benutzen kann, dass es uns zum Guten dient. Und Gott hat uns dazu bestimmt, seine Kinder zu sein. Amen. Wir singen jetzt ein Lied zusammen, bevor wir dann gemeinsam Abendmahl feiern.